Herzlich willkommen zur Predigt der FEG Dresden. Wir wünschen dir eine gewinnbringende Zeit. Mehr Informationen zu unserer Gemeinde findest du unter dresden.feg.de.
Vater, wir preisen dich einfach dafür, dass du wirklich unser treuer Freund bist. Dass du dich einfach freust, wenn du in unserem Leben Dinge verändern kannst. Und dass du eine gute Absicht mit unserem Leben hast, Herr. Dass die Entwicklungen in unserem Leben, die du uns schenken möchtest, wirklich Entwicklungen sind, die uns Leben helfen, nicht Leben eingrenzen oder verhindern. Und ich freue mich so, Herr, dass wir wirklich in dir die Kraftquelle haben, dass wir in dir und mit dir unterwegs sein dürfen, dass du uns dazu einlädst. Amen. Woran denkt ihr oder woran merkt ihr, was würdet ihr da sagen, dass ein Mensch Christ geworden ist? Kann man das merken? Kann man das irgendwie mitkriegen? Sehen, fühlen, riechen, anfassen. Woran kann man merken, dass ein Mensch Christ geworden ist? Was würdet ihr sagen? Vielleicht, was habt ihr auch an euch selbst beobachtet? Ihr dürft es einfach gerne laut rufen. Ausstrahlung. Freude. Vertrauen. Gelassenheit. Liebe. Mut zur Wahrheit. Vergeben können. Einheit, Freiheit, Brüderlichkeit, na. Geduld. Also ihr merkt, es fällt uns eine ganze Menge dazu ein. Und wisst ihr, das Schöne, all das, was ihr genannt habt, hat etwas damit zu tun, was ich grundsätzlich, glaube ich, bei jedem Christen im Laufe der Zeit beobachten kann. Nämlich eine Veränderung zum Positiven hin. Also, dass Menschen sich zum Positiven hin entwickeln und dass sie das manchmal sogar selbst als Letzter merken, aber die anderen um sie herum, die merken das auch. Und das ist das Schöne, dass unser Glaube uns tatsächlich eben von innen her, dass Jesus uns von innen her nach außen her verändert. Und lasst uns vielleicht noch mal kurz, bevor ich das Thema vertiefe, wie so Veränderung vor sich gehen kann, noch mal daran erinnern, was wir am fünften Teil dieses Kurses Freiheit in Christus uns bewusst gemacht haben. Damals war ja das Thema, aus welcher Kraft lebe ich? Und wir haben ausgehend davon uns noch mal deutlich gemacht, was passiert eigentlich, wenn jemand von uns sein Leben Jesus Christus anvertraut, und wenn er Jesus um Vergebung für seine Schuld bittet. Das ist ja das, was wir Christwerden nennt. Dass wir unsere Schuld, die wir so auf uns geladen haben im Leben, aber auch die, dass wir Jesus bisher aus dem Leben ausgegrenzt haben, obwohl er uns ja letztlich auch mitgeschaffen hat, dass wir diese Schuld zu Jesus bringen und sagen, es tut mir leid. Vielleicht, ich wusste es nicht. Oder ich habe es geahnt, aber ich wollte es nicht wahrhaben. Wie auch immer du da unterwegs warst. Dass du einfach zu Jesus kommen kannst und kannst sagen, es tut mir leid, Herr. Vergib mir auch all das Negative, was ich dann gemacht habe oder gedacht habe. Und dass wir dann Jesus in unser Leben einladen. Und was passiert dann? Was verändert sich? Und wir haben uns deutlich gemacht, das, was sich verändert, ist, dass tatsächlich Gottes Geist in unserem Leben einzieht, weil die Sünde rausgegangen ist. Also unser Herz, das hat sich verändert. Aber wir haben auch festgestellt, es gibt noch eine ganze Menge Sachen, die haben sich nicht verändert. Nämlich, unser Körper ist erstmal noch der alte. Du guckst morgens in den Spiegel, gestern warst du noch kein Christ, heute bist du Christ. Denkst, okay, altersgemäß ein Fältchen mehr, aber sonst alles beim Alten. Also der Körper verändert sich nicht automatisch mit deiner Hinwendung zu Jesus. Was hat sich auch nicht verändert? Dein Verstand hat sich auch nicht unbedingt verändert. Wir haben ungefähr 1300 Gramm, kannst du nochmal wiegen morgens, ist glaube ich auch nicht mehr geworden. Ist schade, aber ist so. Oder deine Gefühle. Du bist nach wie vor ein empfindender Mensch, der auf das, was um ihn herum passiert, in irgendeiner Weise auch emotional reagiert. Auf gute Sachen hoffentlich positiv, auf negative Sachen eben auch mit einer Abwehrhaltung, Verneinung, was auch immer. Und was sich auch nicht geändert hat, ist unser Wille. Es ist nicht so, dass Gott uns mit unserer Hinwendung zu ihm einen USB-Stick hinten in den Kopf schiebt und jetzt so seinen Willen einspielt. Das wäre super, bräuchten wir keine Bibel lesen. Hätten wir ja alles on board. Aber so passiert es auch nicht. Sondern Körper, Verstand, Wille, Gefühl bleiben erstmal, wie sie sind. Und wenn sich da dann etwas ändern soll, liegt vor uns eine Entwicklung. Wir nennen das als Christen auch Heiligung. Wir wollen also immer mehr dem Heiligen, was Gott in uns hineingelegt hat, auch jetzt Ausdruck geben. Durch unser Verhalten im Alltag, durch unseren Verstand, was wir denken, durch unseren Wollen, was wir wollen, durch unsere Gefühle, was wir dann auch empfinden. Und wir geben das natürlich auch in unserem Körper Ausdruck. Also auch unser Verhalten wird am Ende, das ist Gottes Hoffnung, Gottes Plan mit uns, sich verändern. Das ist das, was so vor uns liegt. Du gehst zur Arbeit, du bist in deiner Familie, du lebst in deiner Nachbarschaft. Alle diese Dinge haben sich auch nicht verändert. Und jetzt stößt du plötzlich, wenn du Christ geworden bist, auf eine Schwierigkeit. Nämlich, dass du auf einmal merkst, all das, was dich nach wie vor umgibt, auch an Einflüssen, hat sich auch nicht geändert. Es sind die Einflüsse, denen wir alle ausgesetzt sind, egal ob wir Christ sind oder nicht Christ sind. Die Gesellschaft verändert sich nicht einfach, nur weil wir Christen werden. Das Internet verändert sich nicht einfach, nur weil wir Christen werden. Deine Nachbarn verändern sich nicht einfach, nur weil du Christ geworden bist. Also diese ganzen Werte, diese ganzen Vorstellungen, auch die ganzen Gewohnheiten, die in dieser Welt vorherrschen, strömen nach wie vor auf dein Leben von allen Seiten ein. Und es macht natürlich eine Veränderung nicht unbedingt einfacher. Es ist eine irre Herausforderung. Aber in dir wohnt Gottes Geist. Und Gottes Geist hat immer mehr PS als diese Welt. Und das musst du dir immer wieder klar haben. Gottes Geist ist immer größer und immer stärker als alles, was von außen auf dich und auf dein Leben einströmt. Und deswegen darfst du hoffnungsvoll als Christ durch den Tag gehen und sagen, das kriegen wir noch. Der Herr ist in mir, der Herr ist um mich. Das kriegen wir noch. Du musst also nie, niemals an irgendetwas, was du in dir feststellst oder auch an Verhaltensmustern bei dir feststellst, daran müde werden oder frustriert werden und denken, ach, das kriege ich nie in den Griff. Doch, der Heilige Geist wird dich dahin führen, dass du eins nach dem anderen lernst. Du musst nie frustriert sein, nie frustriert sein. Und das ist das Schöne. Diese Dinge, die auf uns einströmen, um uns herum sind, die werden in der Bibel mal mit einem Bollwerk, mit einer Festung verglichen. Und weil diese Dinge ständig uns umgeben, haben wir die oft in der Zeit, bevor wir Christ wurden, noch gar nicht unbedingt als etwas Negatives empfunden. Das war vielmehr für uns völlig normal. Ich mache mal ein paar Beispiele. Zum Beispiel hast du vielleicht bis dahin immer auch Pornos geguckt. Hey, Pornos gucken alle, oder? Das ist doch normal. Das ist das, was wir in der Gesellschaft suggeriert bekommen. Gibt ja auch ein Riesenangebot. Und irgendwann hast du vielleicht auch gedacht, na ja, klar, die Bilder kriege ich irgendwie nicht aus dem Kopf und vielleicht beeinflusst das sogar den Umgang mit meinem Ehepartner auch in sexueller Hinsicht und ich habe da bestimmte Erwartungen, brauche bestimmte Trigger. Du hast schon gemerkt, irgendwie ist es nicht so förderlich, aber hey, es ist bei den anderen auch nicht anders. Und du bist zur Normalität übergegangen, hast dir gar nichts mehr groß was dabei gedacht. Oder ein anderes Beispiel, was in dieser Welt ja auch, also kannst du im Straßenverkehr immer beobachten, aber auch auf anderen Ebenen. Ich habe Recht, oder? Ist doch mein gutes Recht. Wieso muss ich da auf irgendetwas anderes eingehen? Ich habe Recht, ich habe auch sowieso die besten Argumente. Und von daher ist es auch okay. Und hey, in dieser Welt, sind wir doch mal ehrlich, in dieser Welt musst du dich durchsetzen, sonst gehst du unter. Sonst hast du keine Chance. Oder ein weiteres Beispiel. Vielleicht hast du gemerkt, dein Kumpel hat schon wieder das durchaus schönere, erfolgversprechendere, mit noch mehr Möglichkeiten habende Smartphone. Das gibt's doch gar nicht, ausgerechnet der. Das ist eine ganze Altersklasse unter mir. Wieso hat der das bessere Smartphone? Das kann ja wohl nicht sein. Das brauche ich auch. Und außerdem, Leute, diese Wirtschaft lebt davon, dass wir uns jede Menge neuen tolles Zeug kaufen. Um nicht das G&S-Wort zu gebrauchen. Oder? Die lebt doch, eigentlich tun wir der Gesellschaft etwas Gutes, wenn wir diesem Trieb, wieder gleichziehen zu wollen, vielleicht sogar ein bisschen drüber zu gehen, nachgeben. Eigentlich profitieren doch alle davon. Vielleicht ist das auch etwas. Da gibt es aber auch vielleicht so Sachen, Dinge, unter denen du schon lange leidest, aber wo du bisher nicht die Kraft hattest, dem wirklich mal entgegenzugehen. Vielleicht hast du gemerkt, dass du deine innere Unzufriedenheit versuchst, mit irgendetwas immer wieder auch zu befriedigen. Manche neigen zu Alkohol, andere neigen einfach zu essen, immer mehr. Manche neigen dazu, dann einfach die Turnschuhe anzuziehen und laufen, laufen, laufen oder boxen. Ich habe mal jemanden kennengelernt, der hat deswegen angefangen, extrem Kampfsport zu machen. Aber richtig extrem, nicht nur so ein bisschen. Also Unzufriedenheit. Du versuchst irgendwie Mechanismen zu entwickeln, die dir helfen, dieser Unzufriedenheit zu entkommen. Oder vielleicht hast du auch von klein auf immer mal so zwischendurch gehört, wenn sich Mama und Papa mit anderen unterhalten haben, dass du ja eigentlich nicht geplant warst und deswegen eigentlich auch nicht gewollt. Und du hast es immer wieder auch an verschiedenen Kleinigkeiten gemerkt, dass du jetzt eigentlich so ein bisschen fehl am Platz bist. Störst. Und das ist so in, zu deinem Lebensgefühl geworden. Und du sagst, nee, ich weiß nicht, eigentlich bin ich zu viel. Das ist so ein Lebensgefühl. Ich bin Jahrgang 65. Jahrgang 75 gab es so ein Motto, wir sind immer zu viele. Wir waren so einen geburtenstarken Jahrgang. Wenn du eine Stelle haben wolltest, es haben sich mindestens 99 andere mit dir auf diese Stelle beworben, wenn nicht 100 oder 500. Wir waren immer zu viele. Ist vielleicht so ein Lebensgefühl auch dann geworden. Oder jemand hat dir von klein auf gesagt, lass mal, das kann ich selber besser. Ach, du bist auch wieder so ungeschickt. Das kann doch wohl nicht sein. Gib dir doch mal ein bisschen mehr Mühe. Und du spürst, diese Verachtung, die einfach dein Leben lang mit dir gegangen ist. Dass die anderen immer irgendwie, weil dein Bruder war immer die Nummer eins, aber du warst halt, ne? Aber die anderen, die haben immer den Schnitt gemacht, die waren immer besser. Du hast halt in den Augen der anderen nie was auf die Kette gekriegt. Oder umgekehrt. Du hast genau das andere gemacht. Du hast versucht, statt dich zurückzuziehen, auf Leistung zu setzen. Du hast gesagt, boah, ich werde den allen zeigen, wo es lang geht. Ich werde mich bewähren. Du hast so beherrscht von diesem Gedanken, es anderen zeigen zu müssen. Leistung, Leistung und nochmal Leistung. Es allen endlich mal zeigen, was du eigentlich für jemand bist. Und am Ende, hey, gib dir der Erfolg nicht recht. Du bist wirklich oben angekommen. Du hast es allen gezeigt. Das sind mal nur so 7 Gedankenfestungen, die ich mal rausgeholt habe. Ich kann dir noch eine ganze Menge mehr davon vorlesen. Sind auch nicht vollständig, aber einfach ein paar mehr. In Galater 5, ab Vers 17 kannst du die nachlesen. Denn die menschliche Natur widersteht dem Geist Gottes, und der Geist Gottes ebenso der menschlichen Natur. Beide stehen gegeneinander, damit ihr nicht einfach macht, was ihr wollt. Wenn ihr aber vom Geist geführt werdet, steht ihr nicht mehr unter dem Gesetz. Was die menschliche Natur erzeugt, ist offensichtlich. Sexuelle Unmoral, Unsittlichkeit und Ausschweifung, Götzendienst und Zauberei, Feindseligkeit, Streit, Eifersucht, Zornausbrüche, Intrigen, Zwistigkeiten und Spaltungen, Neidereien, Sauforgien, Fressgelage und ähnliche Dinge. Ich warne euch, wie ich das von früher getan habe, wer darin lebt, wird keinen Anteil am Reich Gottes erhalten. Weißt du, das sind die Sachen, die Gott nicht für dich vorgesehen hat, die Jesus nicht für dich vorgesehen hat. Weil es sind Sachen, die dich auf die ein oder andere Weise binden, festhalten, knechten, einmauern. Du fühlst dich wie hinter Festungsmauern eingelagert und kannst nicht raus. Manches mag vorübergehend wie so ein gewisses Ventil wirken, wenn du das lebst, aber am Ende hilft es dir doch nicht weiter. Du bist und bleibst darin gefangen und es wirkt sich auf dein Lebensgefühl und auch auf deine Gottesbeziehung ziemlich belastend aus. Aber Jesus und der Heilige Geist haben eigentlich ein ganz anderes Leben für dich vorgesehen. Und auch da lade ich dich einmal reinzuhören. Es geht in dem gleichen Abschnitt in Galater 5 weiter, ab Vers 22. Doch die Frucht, die der Geist wachsen lässt, ist Liebe, Freude, Frieden und Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Dagegen hat das Gesetz, hat Jesus Christus selber nichts einzuwenden. Hey, jetzt stell dir doch mal so ein Leben vor. Stell dir doch mal vor, ein Leben, in dem du die Pornos, die du bisher geguckt hast, eintauschen kannst in Treue gegenüber deinem Ehepartner. Auch schon in Gedanken. Dass du gar nicht mehr auf die Idee kommst, dich damit auseinanderzusetzen. Was für eine Freiheit, oder? Oder stell dir vor, dass du deine Rechthaberei eintauschen könntest in Sanftmut. Dass du nicht mehr immer und überall Recht haben musst. Es geht nicht um faktisches Falschsein. Aber wir müssen ja nicht in jedem Ding, wo wir Recht haben, am Ende auch Recht bekommen. Wir können doch auch großzügig sein. Sanftmütig. Einfach dem anderen mal den Vorzug lassen. Und sagen, hey, ich weiß zwar Recht, aber hab zwar Recht, aber kommt mir jetzt wirklich nicht drauf an. Darf man ja auch mal sagen, oder? Einfach mal großzügig sein. Oder wenn du sagst, komm, wenn es möglich wäre, dass du den Neid eintauschen kannst gegen Geduld. Dass du auf einmal sagst, na gut, der hat jetzt schon das neue Smartphone. Meine Güte, es dauert nur 3 Monate, dann gibt es das nächste. Oder? Da kaufe ich mir doch dann einfach das nächste neue, wenn mein altes wirklich ein... ja. Ich möchte erst noch zu Ende reden. Wenn mein altes das Feature, was ich brauche, nicht mehr hat, das wollte ich sagen. Aber schön, ihr seid auf Zack, sehr gut, das gefällt mir. Wunderbar. Gut, oder deine Unzufriedenheit. Stell dir vor, du könntest deine Unzufriedenheit mit bestimmten Dingen in deinem Leben oder in deiner Umgebung eintauschen, indem du im guten Sinne, ich rede jetzt nicht von falschen Motiven oder falschen Sachen, im guten Sinne damit Frieden schließen kannst. Dass du einfach vielleicht auch mal sagen kannst, ja, klar, ich könnte jetzt noch schneller, höher, weiter. Aber hey, eigentlich ist es doch auch genug. Ich kann auch so leben. Ich könnte meine Zeit, mein Geld, meine Energie doch auch in ganz andere Sachen stecken, die vielleicht für meine Familie, für meinen Selbstwert, für meine Gottesbeziehung viel sinnvoller sind. Es einfach nochmal einzutauschen, Unzufriedenheit gegen Frieden. Oder stell dir vor, du könntest das Gefühl, ungewollt zu sein, eintauschen gegen eine Freude, weil du plötzlich spürst, da gibt es ein, auch wenn ich vielleicht bei meinen Eltern ungelegen kam, aber da gibt es einen Vater im Himmel, der hat mich gewollt, der hat mich geschaffen, dem komme ich nicht ungelegen. Und der liebt mich von ganzem Herzen und er gibt mir sogar die Kraft, die zu lieben, für die ich sogar ein bisschen ungelegen kam, Stell dir vor, du könntest das durch eine tiefe Lebensfreude eintauschen und erneuern. Oder stell dir vor, du könntest dieses Gefühl, verachtet zu sein, eintauschen gegen das Gefühl, geliebt zu sein, weil der Vater im Himmel dich von ganzem Herzen liebt. Du weißt, da gibt es einen, der hat mich wirklich gern. Und dann bist du vielleicht Teil dieser Gemeinde und du kommst in einen der Hauskreise und du erlebst dort, die lieben mich wirklich. Die sagen das nicht nur, sondern die sind auch da, wenn ich Hilfe brauche. Die stehen auf der Matte. Die sind für mich da. Ich bin nicht länger ungewollt. Ich bin nicht länger der keinen Erfolg hat, der niedergetreten wird, sondern ich bin jemand, der geliebt wird. Oder stell dir vor, du könntest dein Gefühl, dass du das Gefühl hast, ich muss immer schneller, immer höher, dein Leistungsgefühl, dieses Beherrschtwerden von Dingen, die dich triggern, eintauschen, indem du merkst, ich kann mich beherrschen. Ich muss das nicht mehr alles tun. Ich gewinne die Kontrolle über mein Leben selber zurück. Ich bin selbst beherrscht, weil Gott durch seinen Heiligen Geist mein Herz beherrscht. Ich kann selbst beherrscht wieder leben. Und wir können auch weitermachen. Wir haben ja in diesem Abschnitt eben gehört, es gibt noch weitere Dinge. Stell dir vor, dein Leben würde eine unfassbare Freundlichkeit ausstrahlen und Güte. Du wärst dafür bekannt, dass wenn Leute zu dir kommen, dass du ihnen immer freundlich begegnest und mit Güte. Güte ist ja etwas, was weit über das hinausgeht, was dem anderen rechtlich zusteht. Sondern das hat was mit Großzügigkeit zu tun, mit Schenken können, mit sich beherrschen und zurücknehmen können, um dem anderen Güte zu zeigen. Denk nur mal eine Minute darüber nach. Ich gehe mal auf die Seite. Ob du einen Menschen kennst, der auch nur eine dieser Charaktereigenschaften für dich in einer faszinierenden Art und Weise lebt. Und wenn du einen gefunden hast, wie fühlst du dich in seiner Gegenwart? Wie geht's dir da? Was empfindest du da? Ich empfinde bei solchen Menschen eine unfassbare Freiheit, ein geliebt und angenommen sein. Jemand, der mich nicht verachtet, der sich Zeit für mich nimmt, mich wirklich kennenzulernen. Es ist schön, in der Gegenwart solcher Menschen zu sein, oder? Das ist das, ihr Lieben, was Gott mit uns vorhat. Zu solchen Menschen will Gott uns machen. Und zu Menschen, die nicht nur eine dieser Eigenschaften haben, sondern alle. Dahin will Gott uns entwickeln. Und wenn du jetzt denkst, wie soll das bei mir gehen? Willkommen im Club. Wir gucken uns das gemeinsam an. Denn es kommt nicht auf deinen Verstand, auf deinen Körper, auf deinen Willen und auf deine Gefühle an, sondern auf dem, der in dir wohnt, auf Gottes Heiligen Geist. Der Schlüssel zur Veränderung liegt in Gottes Heiligen Geist, der in dir lebt. Der Heilige Geist will mit dir und in dir deine negativen Festungen und Bollwerke niederreißen und dich zu einem Menschen formen, den diese Werte und Charaktereigenschaften förmlich umgeben, wie sie mich hier diese Kartons heute Morgen umgeben. Warum? Weil sie dich bestimmen, weil sie von dir ausstrahlen, weil sie in dir leben. Wie geschieht das? Das erste ist, da haben wir drüber gesprochen, dass du Christ wirst. So, wie geht's dann weiter? Es fängt damit an, dass du dir als Christ nochmal wirklich bewusst machst, wer du nun geworden bist. Du bist Gottes geliebter Sohn, Gottes geliebte Tochter geworden. Du bist ein geliebtes Kind Gottes. Und egal, an welcher Stelle du hier noch stehst bei diesen ganzen Dingen, das ist das Fundament, auf dem du stehst und das dir niemand nehmen kann. Du bist ein geliebtes Kind Gottes. Der Vater im Himmel freut sich jeden Morgen, wenn du im Spiegel dir die Zähne putzt und dich angrinst. Da grinst er mit und sagt, ist das schön, dass du heute Morgen wieder da bist. Ich freue mich. Und wenn du dir was Gutes tun willst, häng dir Psalm 139, Vers 14, vielleicht mit dem Post-it-Zettel direkt an den Spiegel. Da steht, dass wir wunderbar gemacht sind von Gott. Dass du das einfach morgens schon mit in den Tag nimmst. Ich bin Gottes geliebtes Kind. Gott hat mich wunderbar gemacht. Es gibt noch ein paar Punkte, an denen können wir arbeiten. Aber hey, das kriegen wir schon. Jesus inside, der Heilige Geist lebt in mir. Das wird. Und vielleicht sagst du, Vater im Himmel, ich sehe heute Morgen in diesem Spiegel einen Menschen, den du von ganzem Herzen liebst. Dein geliebtes Kind. Und dafür danke ich dir. Und darüber freue ich mich. Und ich danke dir, dass ich mit dir in diesen Tag gehen kann. Amen. Dann Zähne zu Ende putzen. Zweitens, weil das so ist, bist du nicht einfach Opfer deiner Geschichte. Du bist nicht einfach nur die Summe deiner Erfahrungen und Prägungen, sondern du bist Gottes geliebtes heiliges Kind, das er durch seinen Heiligen Geist von allen seinen negativen Festungen und Bollwerken befreien möchte. Er möchte, dass du in der Freiheit lebst, die Christus dir erworben hat. Er möchte, dass du erfüllt lebst und dass du sein Segensträger, seine Segensträgerin wirst. Ein Mensch, an dessen Verhalten und Ausstrahlung die anderen erkennen können, dass Gottes Segen an ihm gewirkt hat. Und allein dadurch, Apostelgeschichte 1, Vers 8, wirst du Gottes Zeuge sein, Segensträger sein. Dass Gott Veränderungen an dir vornimmt, wird etwas mit deinem Umfeld machen. Das wird auf dich zurückstrahlen. Es ist, als würde diese Kartons hinter euch herlaufen und alle könnten sehen, nur dass sie die Kartons nicht brauchen. Das wird eine Veränderung werden. Ihr werdet meine Zeugen sein, sagt Jesus. Du wirst ausstrahlen. Drittens, und deswegen entscheide dich ganz bewusst gegen die Lügen, die in dieser Welt verbreitet werden. Ich nenne euch nur mal so ein paar, die mir so begegnen und die mich immer wieder erschüttern. Nur wer Familie und Beruf in Einklang bringt, macht alles richtig. Wirklich? Das Leben ist nur schön, wenn du gesund bist. Wirklich? Den Erfolgreichen gehört die Zukunft. Tatsächlich? Du brauchst keinen Gott. Echt? Die Bibel ist ein veraltetes Regelwerk für Ewiggestrige. Ach, das wäre zumindest mir neu. Ich weiß am besten, was für mich gut ist. Ach, wäre das doch so. Wären wir alle einen Schritt weiter, oder? Entscheide dich bewusst gegen die Lügen dieser Welt. Vertraue stattdessen auf Gott und auf sein heiliges Wort. Leute, was für uns als Menschen gut ist, wurde an höherer Stelle entschieden. Nämlich bei Gott, der uns geschaffen hat. Und der hat uns die Betriebsanleitung für unser Leben gegeben. Nennt man Bibel. Weil er weiß, wie sich unser Leben am besten entwickelt und entfaltet. Er hat es dir schriftlich gegeben. Ich weiß, die AGBs überliest du alle. Aber überlies nicht Gottes Wort. Da möchte ich dich sehr ermutigen, sondern lies es und versuch es zu verinnerlichen. Ich gebe dir gleich einen Tipp dazu. Entscheide dich bewusst gegen die Lügen dieser Welt. Vertraue stattdessen Gott und seinem Wort. Er liebt dich wie kein Zweiter. Wir gehen wieder auf Karfreitag und Ostern zu. Da hat Gott bewiesen, dass er nicht einfach nur ein Wortakrobat ist, der sagt, ich liebe dich, ich liebe dich, ich liebe dich. Sondern er hat es bewiesen durch seine Tat, indem er für deine Schuld am Kreuz starb. Und darum das Vierte. Lies Gottes Wort möglichst jeden Tag und mach dich mit den Wahrheiten Gottes vertraut und stell sie den Lügen des Teufels, mit der er diese Welt beherrscht, entgegen. Wie kann das ganz praktisch werden? Gottes Wort sagt uns das in 2. Korinther 10, Vers 4 und 5. Denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht von menschlicher Art. Es sind die mächtigen Waffen Gottes, mit denen man Festungen niederreißen kann. Mit ihnen zerstören wir Gedankengebäude und jedes Bollwerk, das sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt. Wir nehmen jeden solcher Gedanken gefangen und unterstellen sie Christus. In diesem Kurs, finde ich, gibt es so 5 hilfreiche Schritte dazu, die ich einfach an die Stelle hier rücken möchte. Das erste ist, finde die Lüge heraus, der du bisher geglaubt hast, und schreib die mal auf. Einfach, wo du merkst, das ist eine Lüge, die mein Leben bestimmt. Schreib die mal auf. Und wisst ihr, oft gehen in dem Moment unsere Gefühle dagegen, weil wir, das war ja so eine Festung, in der wir gelebt haben. Und irgendwie haben wir uns mit der vertraut gemacht, auch wenn wir gemerkt haben, das ist nicht das, was Gott will, aber es ist doch so vertraut. Und dann gehen die Gefühle dagegen, wenn ich das jetzt aufschreibe und damit für falsch erkläre. Überwinde dieses Gefühl, schreib's auf. Weißt du, Lügen werden nicht dadurch zu Wahrheiten, dass du mit ihnen fühlst. Das ist Schwachsinn. Sondern die Wahrheit ist die Wahrheit und die Lüge ist die Lüge. Und das immer wieder klar zu haben und klar zu bekommen. Mag sein, dass Pornos dir kurzfristig eine Befriedigung verschaffen. Aber macht das den Umgang mit deiner Frau besser? Gut essen und feines Getränk ist bestimmt etwas Schönes und Gott hat uns Nahrungs- und Genussmittel geschenkt, auch um das Leben zu genießen, alles gut. Aber wenn du sie plötzlich als Seelentröster einsetzt, dann ist absehbar, dass du deine Gesundheit nachhaltig schädigen wirst. Finde heraus, welche Lüge du bisher geglaubt hast und schreib sie auf. Zweitens, schreib dahinter auf, wie sich die Lüge in deinem Leben ausgewirkt hat. Auch wie sie sich angefühlt hat. In unserer Endlich-Leben-Gruppe entdecken wir, dass manches davon, was wir so machen, uns sogar zunächst positiv erscheint. Wir nennen das in dieser Gruppe Selbstheilung. Weil du mit einer Situation unzufrieden bist, machst du erst einmal vielleicht ziemlich ungefiltert und direkt dir Luft. Und du denkst, ach, das hat gut getan. Jetzt ist es mal raus. Es musste aber auch mal gesagt werden. Das machst du bei der gleichen Person ungefähr 3 Mal. Zum 4. Mal wird die nicht erscheinen. Warum? Warum sollte sie? Wieso muss die sich von dir ständig anhören, was denn mal gesagt werden musste? In einer Art, die einfach unangemessen ist, verachtend. Kurzfristig schafft dir das vielleicht Erleichterung. Mittelfristig, gebe ich dir schriftlich, macht es dich einsam. Die Menschen werden den Kontakt mit dir meiden. Selbst wenn du recht hast und immer wieder recht hast. Die Menschen werden den Kontakt mit dir meiden, weil sie sagen, ich muss mich nicht in dieser Art und Weise von jemandem anmachen lassen. Ich bin auch wer und mit mir kann man normal reden. Also von daher, schreib das auf, was und wie sich die Lüge ausgewirkt und was du da gefühlt hast. Das Dritte. Finde in Gottes Wort die Wahrheit heraus, der du vertrauen sollst. Und such möglichst viele Bibelstellen einfach, die dein Thema behandeln. Und schreib die Stellen mal raus. Vielleicht ist es ein Stichwort, da hilft eine Konkordanz. Vielleicht ist es ein bestimmtes Thema. Es gibt wunderbare Themenkonkordanzen, wo du einfach diese Bibelstellen auch findest. Aber was vielleicht sogar noch viel besser ist, nimm doch das Thema mit in deinen Hauskreis. Freunde, ich habe mit Jähzorn ein Problem. Könnt ihr mir Bibelstellen sagen, wo Gottes Wort etwas gegen Jähzorn sagt? Und könnt ihr für mich beten, dass ich den überwinde? Dafür sind Hauskreise da. Das ist die Kernkompetenz von Hauskreisen, dass sie dich im Glauben weiterbringen. Mach das. Und das Vierte, stell dich auf die Wahrheiten der Bibel. Dass du vielleicht das auch mal aufschreibst oder auf alle Fälle betest, Herr Jesus, ich weise diese Lüge auf dem Fundament deines Wortes zurück. Und ich stelle mich auf deine Wahrheit, die ich in diesem Bibelvers gefunden habe. Ich stelle mich darauf. Und ich bitte dich, dass du mich umprägst und trägst durch dein Wort. Amen. Und das Fünfte, bleib dran. Festungen erobert man nicht unbedingt an einem Tag. Vielleicht bist du mit deinem Fahrrad schon mal so auf alten Feldwegen unterwegs. Ich meine so auf wirklich alten, die haben ja so zwei tief ausgefahrene Rinnen. Kennt ihr die? Das Fahrradfahren ist unglaublich einfach, weil du fährst wie auf Schienen. Aber versuch mal, aus dieser Rinne rauszukommen, ohne hinzufallen. Das verlangt unheimlich viel Kraft und Geschick. Und genauso ist das mit deinen alten Festungen. Hey, du hast die vielleicht Jahre, Jahrzehnte gelebt und gepflegt. Du wirst die nicht am ersten Tag überwinden und zu Fall bringen. Die Psychologen sagen uns, es braucht etwa 36 Mal, bis wir uns eine neue Gewohnheit angeeignet haben. Darum empfehle ich dir, mach diese Übung einfach 40 Tage lang. Du kannst auch mal zwei, drei Mal auslassen, ne? 40 Tage lang. Dass du 40 Tage lang immer wieder diese Bibelstellen liest und sagst, Herr, veränder du mich in dieses Bild. 40 Tage lang. Du wirst merken, wie dein Herz wie deine Gefühle und dein Verhalten nach und nach deinem veränderten Herzen folgen. So kannst du eine gedankliche Festung nach der anderen nehmen. Ich ermutige euch sehr, fang keinen Fünf-Festungen-Krieg an. Eine Sache nach der anderen. Eine Sache nach der anderen. Wir haben einen ewigen Gott. Und mit allem, wo du hier nicht fertig wirst, das wird in der Ewigkeit dann automatisch. Du hast kein Eins nach dem anderen, damit du wirklich erfolgreich wirst. Nicht fünf Sachen gleichzeitig. Es ist ein Prozess. Aber mit Christus, weil er in deinem Herzen ist, wirst du diese Festungen nehmen. Eine nach der anderen. Und dazu ermutige ich dich. Und ich lade euch ein, an dieser Stelle jetzt aufzustehen. Lasst uns gegen die Lüge aufstehen und ein Statement an unseren Herrn geben, indem wir singen für den König.
Danke fürs Zuhören. Das Evangelium von Jesus Christus ist die gute Nachricht, dass Jesus, der Sohn Gottes, für uns gestorben und auferstanden ist. Er hat mit seinem Leben für alles bezahlt, was in unserem Leben nicht gut ist vor Gott. Jeder, der ihm vertraut, kann ein Kind Gottes werden. Ich lade dich jetzt ein, dein Leben Jesus Christus zu öffnen und zu sagen, komm in mein Leben. Vergib mir, was in deinen Augen nicht gut war. Ich nehme dich als meinen Herrn und Retter an. Ich will dich kennenlernen und mein Leben nach deinen Maßstäben führen. Danke, dass du mich angenommen hast.